Wir sind wieder da.
Nicht, dass wir jemals weg gewesen wären.
Nicht, dass wir jemals weg gewesen wären.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Wortbeitrag zu
Massive Talent.
Massive Talent, auch bekannt als The Unbearable Weight of Massive Talent.
Ja.
Mit Nicholas fucking Cage.
So ist es. Das ist ein Film, der hat einfach schon auf uns gewartet.
Ja, war auch, der Name ist sehr, sehr schnell gefallen irgendwann mal.
Ja.
Und dann hat mir jetzt doch wieder ein bisschen gedauert, bis wir den gemacht haben. Aber jetzt ist es ja soweit.
Genau. Wir hatten bei einem gemeinsamen Filmauswahl sind wir sehr schnell darüber gestolpert, dass der längst überfällig ist. Und ja, der gefällt uns beiden, also so viel sei vorweg gesagt. Wie ist denn deine Story zu dem Film oder zu Nicolas Cage?
Ja, ey, wo da anfangen? Also zu dem Film weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich über den gestolpert bin. Der ist ja von 2022 vom Regisseur Tom Gormican,
Ja.
der ja als Regisseur gar nicht so viel gemacht hat. Der hat vorher so eine Beziehung, so eine Rom-Com gemacht und ist aktuell als Regisseur ist der diese Anaconda-Neuverfilmung mit The Rock und Jack Black ist auch von ihm.
Paul
Was?
Rudd.
Bitte?
Paul Rudd, nicht The Rock.
Ist The Rock da nicht dabei?
Nee, glaub nicht.
Ja, okay, dann habe ich mir
Das
das
war
eingebildet.
Jumanji.
Ja, da ist er auf jeden Fall dabei. Aber okay, Jack Black, egal, Jack Black streicht das
Jack
mit The
Black und
Rock.
Paul Rudd.
Und auf jeden Fall Anaconda, neu. Wo ich ja auch irgendwie gespannt bin, weil ich
Ja.
sagen muss, der erste Anaconda, so scheiße der eigentlich ist, so geil ist der eigentlich auch. Das
Ja.
ist so ein Guilty Pleasure-Film.
Auf jeden Fall.
Und John Voight rockt da die Scheiße richtig fett.
Ja.
Aber um den geht es vielleicht irgendwann anders mal. Jedenfalls, Tom Gormican ist der Regisseur dieses Films. Das ist auch erst seine zweite Regiearbeit gewesen. Jetzt Anaconda ist dann die dritte. Ansonsten ist
Als
der
Film.
als Film, genau. Ne? Ansonsten ist der halt als Autor aufgefallen, hat unter anderem Beverly Hills Cop XLF den letzten gemacht, also diesen aktuellen. Und genau, aber in dem Film ist auf jeden Fall Nick Cage die Hauptrolle. Und wie ich auf den Film gekommen bin, in meiner Erinnerung, war das ja so, dass Nick Cage so Ende der 10er Jahre, Anfang der 20er Jahre für mich zumindest so eine Art Revival hatte. Ne? Also wie wir in dem Film gelernt haben, war er ja eh nie wirklich weg.
Ja.
Aber da kamen so ein paar richtig geile Filme wieder raus mit ihm. So unter anderem Die Farbe aus dem All, Pig.
Mandy.
Mandy war auch so eine Sache. Also, ne, den finde ich ja nicht perfekt, aber der war auf jeden Fall in aller Munde und hat ja durch, also
Ja.
Eye Candy Faktor auf jeden Fall da. Ich müsste mir den eigentlich nochmal angucken, um mir so nochmal zu vergegenwärtigen, was mir da wirklich gefehlt hat bei dem Film. Aber auf jeden Fall im Zuge dieser ganzen Filme, die da mit ihm rauskamen,
Ja.
habe ich nochmal so ein Nick Cage Revival gehabt und dann fiel der da natürlich zeitlich auch gut hinein. Und Nick Cage spielt Nick Cage, der Nick Cage spielt, ist natürlich auch wunderbare Metaebenenverquickung.
Ja.
Und einmal natürlich ist dieser Film so ein Liebes Ding an Nick Cage, aber ja auch an Filme im Allgemeinen,
Genau.
worauf wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen kommen, bevor ich jetzt hier zu krass monologisiere. Wie bist du denn auf den Film gekommen? Und die Frage mit Nick Cage lassen wir gerade mal kurz ausgeklammert.
Also, ich habe relativ früh durch so, wie heißt das, Pressevorführungen und Fantasy-Filmfest und sowas, ne, so Lichtspiele, wo verschiedene Filme auf Festivals vorgestellt werden. Da ist das sehr, sehr schnell ein großer Name geworden, dass man auf jeden Fall Massive Talent gucken sollte, weil der eben so eine Hommage ans Kino an sich und halt an Nicolas Cage in Persona ist. Und ja, deswegen habe ich den relativ schnell auf dem Radar gehabt, noch bevor der rauskam in Deutschland. Und das hat aber auch nicht so lange gedauert. Und war war auf jeden Fall dann einfach da und präsent und deswegen habe ich mir den auch sehr, sehr schnell angeguckt. Ist jetzt dadurch natürlich auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen hatte, weil das war dann auch schon irgendwie Sommer 22. Und ja, es war auf jeden Fall eine Freude, den nochmal zu gucken nach so langer Zeit. Und der hat einfach unheimlich viele coole Momente.
Ja, absolut, ne? Der funktioniert ja einmal so, ist halt eine Actionkomödie, aber halt auch ein Buddyfilm.
Ja.
Ne? Nick Cage und Pedro Pascal als Buddies funktioniert auch absolut großartig. Hätte ich so eigentlich auch vorher nicht gedacht.
Ja.
Ich muss sagen, dass Pedro Pascal mitspielt, den kennt, also kenne ich als erstes auf jeden Fall, wie wahrscheinlich die meisten als aus seiner Rolle als Oberyn Martell aus Game of Thrones in Schnörfel 4, wenn ich mich richtig erinnere. Da
Das
ist er.
mit diesen Drachen.
Ah, ja, das ist das mit diesen Drachen.
Ja. Also ich kenne Pedro Pascal. Mir ist der erste Gedanke an Pedro Pascal ist Mandalorian.
Das kam danach.
Und auch wenn er da maskiert ist und so weiter, aber das ist der Name, den ich damit verbinde.
Ja.
Und ich habe aber irgendwann mal auch einen Film gesehen, den ich eigentlich wegen Bruce Campbell geguckt habe. Und der heißt The Fall of Sam X und ist so eine Art Spin-off-Film zu der Burning Notice-Serie, wo Bruce Campbell so einen Side-Character gespielt hat. Und der hat dann irgendwann einen eigenen Spin-off-Film bekommen. Und da spielt Pedro Pascal auch so ein Action-Typ. Und
Okay,
das
das
auch
kannte ich
relativ
wiederum gar
früh,
nicht.
relativ jung. Das ist noch so Mitte 2000er gewesen.
Also so lange ist er dann doch schon im
Ja,
Business auch.
genau. Nur
Kenne ich
nicht
sehr
so
bekannt.
prominent halt,
Ja.
ne? Hat sich wirklich hochgearbeitet.
Ja, der ist ja, irgendwann ist der ja richtig im Hype-Modus
Ja,
angekommen.
genau.
Würde ich ja sogar sagen, aktuell im Grunde immer noch. Also der ist ja
Ja.
jetzt wirklich einer der.
Er war nie weg. Nee, aber Nicolas Cage ist ja auf jeden Fall auch so eine Sache für sich, ne? Also viele verbinden einfach unheimlich coole Filme mit dem oder unheimlich peinliche Momente oder Memes. Aber der hat in meiner Wahrnehmung hat er auf jeden Fall sehr, sehr starke Filme begleitet. Und auch wenn dann so Sachen wie Ghost Rider kamen, was einfach so ein Hired Gun-Ding ist.
Ja, und der war auch richtig beschissen, der Film, fand ich.
Ja, aber das kann man ja auch nicht unbedingt immer auf den Darsteller
Nö, nö,
abwälzen.
nö,
Ne?
gar
Deswegen,
nicht.
das.
Das hat, der Film ist nicht an ihm gescheitert.
Genau, so und.
Man muss dazu auch sagen, irgendwann wurde es ja auch so en vogue und cool, ihn scheiße zu finden oder ihn halt so ein bisschen lächerlich zu machen.
Ja.
Ich komme da auch noch so aus der Zeitschiene, wo das noch weit, weit entfernt davon war, dass er so ein bisschen lächerlich gemacht worden ist, sondern der war halt wirklich einer der Topstars. Und ich erinnere mich so, also der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, war auf jeden Fall The Rock, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, der für mich nach wie vor ein 10 von 10 Film ist. The Rock ist, boah, einer meiner All-Time-Action-Film absoluten
Okay.
Highlights. Das wird auch irgendwann mal einer sein, den ich mal picken werde, allein weil ich Bock habe, den nochmal zu gucken.
Ja.
Und das war dann ja die Zeit, danach kam relativ schnell Con Air und Im Körper des Feindes,
Face
aka
off.
Face Off, die auch
Ja.
nah an der 10 dran sind für mich, was
Ja.
so Actionfilme angeht.
Ja.
Dann hatte der dann aber auch noch relativ schnell so Romcoms, die ich kannte, halt dieser bekannte, ist dieser, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob 1 Million Dollar Trinkgeld oder 2 Millionen Dollar Trinkgeld ist, den ich aber auch sehr cool finde tatsächlich. Ist also, ne, ist halt so eine Romcom und jetzt nicht der beste Film der Welt, aber durchaus sehr cool. 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Danke, Internet. Und genau.
Ja.
Und er war, wie gesagt, dann ein Superstar. Danach kam so, weiß ich noch, welche Filme ich als erst dann nicht mehr so ganz so cool fand mit ihm, obwohl die auch nicht scheiße waren, waren diese Tempelritter-Filme, mit denen er dann ja auch so diesen Star-Faktor hatte. Und dann kam ja relativ schnell irgendwie sein Case mit der Steuerhinterziehung.
Ja.
Wo es so ein bisschen so mit so schlechter Presse bei ihm losging. Und dann aber die Memes kamen dann ja irgendwann noch später. Und ich wusste nicht, dass das Meme, was das so gespawnt hat, also das Ursprungsmeme aus Vampire's Kiss
Ja, doch.
kommt, der auch
Cool ist.
richtig cool ist. Also sehr, sehr schräg. Ich glaube
Ja.
auch, der ist nicht für jedermann Vampire's Kiss. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute sich den angucken und sagen, was zur Hölle soll das? Aber ich fand den sehr, sehr geil. Der hat da übrigens auch eine echte Kakerlake für gefressen. In Vampire's Kiss. Da hat er noch immer mal gesagt, ey, das war richtig unangenehm und ich wollte es eigentlich nicht tun. Also jede
Ja.
Faser meines Körpers wollte das nicht, aber ich habe es durchgezogen.
Aber der hat
Gut.
auf jeden Fall ein großes Acting in dem Film auch. Viel, also
Bei
das ist
Vampire's
ja
Kiss
bei
meinst du?
Vampire's Kiss
Hm?
ist
Ja.
es ja genau, da fällt das ja extrem auf, dass der eigentlich jede Szene komplett übernimmt. Und sei es nur, dass der als Büroangestellter irgendwo gerade ausrastet, der hat ja auch da sehr, sehr improvisiert und die haben das dann so belassen. Also manche Rage-Mode-Sachen, die da drin vorkommen, die sind auf jeden Fall von Nick Cage selber auch reingeflossen.
Ja, er improvisiert ja generell sehr gerne, sagt er, ne? Was ja manchmal auch den anderen dann ein bisschen auf den Sack geht, wenn der am Set da seine Nick Cage-Sachen macht. Aber ich finde auch, also der ist auf jeden Fall ein sehr eigenständiger Schauspieler. Ich wüsste nicht, wen man mit ihm vergleichen kann. Also Nick Cage ist Nick Cage.
Nick fucking Cage.
Cage.
Ja.
Ja. Und ich meine, am Anfang seiner Karriere, der hat ja schon am Anfang wirklich viele, um noch so ein bisschen Name-Dropping für coole Filme aus seiner Anfangszeit zu betreiben. Peggy Sue hat geheiratet, zum Beispiel. Das war ja
Ja.
einer seiner ersten, auch so ein Zeitreisefilm, der wirklich cool ist. Und
Hast du schon
auch,
mal erwähnt? Den müsste ich mir eigentlich auch mal
ey,
angucken.
dass du den
Ja.
noch nicht kennst,
Ja.
der ist wirklich nice. Da ist echt so eine Mischung irgendwie aus Highschool-Drama und Zeitreisefilm halt.
Cool.
Mochte ich sehr, habe ich mir auch irgendwann im Zuge. Och, der war zufällig drin. Ich habe mir irgendwann mal so eine Box geholt, wo hier im durch Massive Talent wollte ich mir Tess und ihr Bodyguard halt angucken.
Ja.
Und den gab es dann nur in einer Box, wo die halt, wo drei Nick Cage-Filme drin waren, nämlich Tess und ihr Bodyguard, Peggy Sue hat geheiratet und 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Das
Ach,
war so
das ist
eine
aber
Box.
alles cool.
Genau, alles coole Filme, aber den kannte ich auch als einziges davon nicht. Und habe mir den dann halt angeguckt. Ansonsten kannte ich Nick Cage auf jeden Fall relativ schnell auch aus Wild at Heart, dem David
Ja,
Lynch-Film, der, ne,
ja.
dieser Road-Movie, der so lose Zauberer von Oz-Reminiszenzen hat. David Lynch war wohl übrigens auch großer Nick Cage-Fan, hat gesagt, Nick Cage is the Jazz Musician of Acting, was ich
Ja.
einen sehr schönen Satz finde.
Auf jeden Fall, das ist ein großes Kompliment.
Absolut. Vor allem von David Lynch.
Ja, absolut. Ja, Arizona Junior könnte man
Ja.
noch erwähnen.
Der
Das ist
ist von
auch.
den Coen Brothers, ne?
Und auch 87, also auch noch eine ganz andere Zeitschiene. Wo mir auf jeden Fall Nick Cage sehr früh irgendwie bewusst geworden ist, ist auch aus der Zeit, wo ich im Kino gearbeitet habe, unter anderem 8 mm.
Oh ja. Auch ein Famous.
Starke Darstellungen und da wird aber auch so belächelt irgendwie sein Spiel, weil da geht es halt um sehr unbequeme Szenen und wo er dann schreckliche Sachen auf der Leinwand sieht mit Snufftapes und er soll dann den Ekel und soll das alles so darstellen und das wurde dann auch sogar teilweise verhöhnt, dass er das nicht darstellen könnte. Ich finde den aber, das funktioniert super. Ich habe mir das auch immer noch mal angeguckt, genau wie der darauf reagiert und ich finde das sehr, sehr gut getroffen. Und dann gibt es aber noch einen Film, der mir auch aus meiner Kinozeit in Erinnerung geblieben ist, der ganz, ganz irgendwie untergegangen ist, unbekannt ist. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst. Der heißt Stadt der Engel
Mit
mit
Meg
Meg
Ryan.
Ryan.
Ich
Und da
hab den.
spielt Nicolas Cage einen Engel.
Ja, und ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob ich den komplett gesehen habe. Der lief damals zur Zeit, also in den Nullerjahren, auch im Fernsehen. Ich weiß, für den wurde auch viel Werbung gemacht.
Aber der ist dann irgendwann so verschwunden. Den erwähnt jetzt keiner mehr, der wird nirgendwo mehr.
Aber war der gut?
Der war sehr gut, ja.
Okay.
Der war wirklich sehr gut. Und ich als damaliger, das war ja noch in den 90ern, so Horror-Aficionado, ich fand, das war wirklich ein sehr berührendes, trauriges Drama, was unheimlich schön tränenrührend war und der ist mir bis jetzt immer noch positiv in Erinnerung geblieben als toller Film.
Ja, okay. Den müsste ich mir vielleicht mal angucken. Ich bin mir eigentlich
auch ziemlich natürlich sicher, auch dank Meg Ryan, ne? Das war ja auch so eine gute Darstellerin.
Ja, und damals auch zu der Zeit war das ja auch so der Peak von der, würde ich fast sagen. Ja. Ich glaube, das ist ja, das müsste ungefähr doch auch die Zeit gewesen sein, wo E-Mail für dich
rauskam. Ja, genau, richtig.
Den ich nicht cool fand, by the way.
Nee, der war so, ja, so lame halt.
Ja. Weil der wurde damals ja noch so sehr mit Schlaflos
in Seattle verglichen,
der erheblich besser ist.
Nee, aber Stadt der Engel kann ich empfehlen. Solltest du mal vielleicht mal gucken. Oder sollte man generell mal eine Chance geben. Also auch ihr da draußen. kann man auch mal was anderes gucken, außer Action, Horror und
ja, der sowas. Hat, wo du jetzt halt noch sagst, so ein anderer Film, der eher so ein bisschen rührseliger ist. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, von wann der ist, aber ich würde auch sagen, zweite Hälfte Nullerjahre oder so. The Weatherman.
Mhm.
Den kennst du auch?
Ja.
Der war auch sehr, sehr cool. Und das ist ja auch so ein sehr, sehr ruhiger Film. Man muss dazu vielleicht auch sagen, also Nick Cage hat mittlerweile in über 100 Filmen mitgespielt.
Ja, das ist
und
irre.
Alle, ich kenne bei weitem nicht alle auf jeden Fall.
Mhm.
Aber doch halt einige. Und Weatherman fand ich auch wirklich sehr, sehr cool. Aber in meinem Kopf ist er auch so sehr unbekannt, also sehr unterm Radar gewesen. Er hat da ja auch irgendwann mal in einem Interview zu Weatherman gesagt, dass der auch relativ autobiografisch ist von ihm. Der hatte damals wohl zu der Zeit irgendwie auch eine Scheidung und andere so persönliche Krisen zu bewältigen. Und dass der das da in die Performance damit reingepackt hätte. Ja.
Con Air könnte man vielleicht noch erwähnen.
Hatte ich den nicht schon gedroppt, Con Air?
Ich glaube, The Rock.
The Rock, Face Off und Con Air, weil das sind so die Top 3 meiner Nick Cage Actionfilme da aus der Zeit gewesen. Ich weiß noch, Con Air war auch wirklich eine Sache, den fand ich richtig krass damals.
Mhm.
Ich habe dann irgendwann mal noch, den habe ich öfters gesehen, den Film, aber ich habe den irgendwann dann gerewatcht und finde, da ist The Rock besser gealtert als Con Air.
Mhm.
Aber Con Air ist bei weitem nicht schlecht. Ich finde den immer noch richtig, richtig gut. Und mit der Con-Air-Szene fängt ja auch Massive Talent an.
Ja, genau.
Es kommen halt ein paar Filme von Nick Cage, werden halt auch auszugsweise in Massive Talent gezeigt. Und Con-Air ist eben der erste.
Ja. Vielleicht sollten wir kurz die Story mal zusammen abreißen.
Ja. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch einen Film erwähnt haben, der für den Nick Cage auch sehr verhunepiepelt wurde. Ist das Remake von The Wicker Man.
Ja.
Was ist dein Take zum Remake von The Wicker Man?
Not the Beast!
Not the Beast! Not the Beast!
Ja. Das war nicht gut. Das Original ist natürlich fantastisch.
Ja.
Das Remake war wirklich nicht gut. Hat aber in der Version, die wir hier in Deutschland bekommen haben, ja noch mehr gelitten. Weil dann auch noch dieses Finale fehlte. Also es ist echt verrückt. Fand ich nicht gut. Liegt aber auch nicht an dem Darsteller, sondern an dem gesamten Projekt. Da war ich jetzt nicht so für.
Ja, also mein Take auf jeden Fall erstmal zum Original. Das ist wirklich klasse.
Mhm.
Mir fehlt noch eine Schnittversion. Es gibt ja drei Schnittversionen. Es gibt die Kinofassung, dann irgendwann Director's Cut und noch irgendwie ein Extended Cut. Und den gab es auch ganz, ganz lange nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, ich habe mir die Blu-ray auch nicht so unendlich lange her, dass ich mir die gekauft habe. Ich weiß nicht, lass es mal so 5 Jahre gewesen sein oder so. Und dann irgendwann kam eine deutsche Synchro von dem Film, die ich allerdings nicht gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie die ist. Müsste ich mir auch noch irgendwann mal angucken. Aber der Film ist ja von, boah, schlag mich tot, 73 oder so.
73, ja.
Ja. Und...
Genau.
Ja, und der hat halt erst kürzlich eine Synchro bekommen, was halt wirklich bemerkenswert spät ist, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Und dass sowas dann noch ausgegraben wird und dann eine Synchro kriegt, ist ja eigentlich auch schon ein Qualitätszeichen, ne? Dass das dann noch gemacht wird.
Ja, der Film ist mega geil. Christopher Lee meinte ja auch irgendwann, dass es einer seiner liebsten Filme ist, die er gemacht hätte, was ich echt verstehen kann. Und noch ganz kurz auf die, bevor wir uns dann wirklich Massive Talent widmen, auf das Remake von 2006... Irgendwie ist auch egal, irgendwie so um die Zeit. Nick Cage war ja großer, sehr generell großer Filmfreund.
2006 ist aber richtig.
Ja, sehr gut. Und ich verstehe auf jeden Fall, wenn man sagt, dass der Film scheiße ist. Irgendwie ist der bei mir, als ich den geguckt habe, war mir das dann aber irgendwann relativ schnell egal. Und ich habe Spaß mit dem gehabt, mit dem Acting von Nick Cage.
Mhm.
Und auch so ein paar Sachen, wo man sich fragt, warum... Also, die haben da ja so ein paar Story-Sachen geändert, aber welche Szene mir als erstes in den Kopf kommt, der hat irgendwann so ein Bärenkostüm an, läuft da so und gibt da so einer Nonne aus vollem Lauf so eine Clothesline mit. Das sieht total bescheuert aus
Ja.
und ist so, ja, why? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der ist nicht klassisch gut, der Film,
Nee, der
aber
hat.
irgendwie habe ich Spaß mit dem, aber weil der unfreiwillig komisch ist an vielen Stellen.
Ja, genau. Und das ist halt auch diese berühmte Meme-Sequenz mit den Bienen,
Ja.
weil der auch unfreiwillig komisch das einfach aussieht und wirkt, dass der so leidet und sich vor den Bienen windet und das irgendwie, ach, das funktioniert halt alles irgendwie nicht.
Das ist so, ja, den kann man
Ja.
gucken mit einem Drink dabei, mit ein paar Leuten und
Ja.
zur Erheiterung
Mit einer anderen
vielleicht.
Sicht, mit einer anderen Sichtweise.
Ja, genau, aus anderen Gründen. Aber genau, du wolltest mit Massive Talent den Inhalt anfangen.
Ja, also es ist, es kommt nicht von ungefähr, dass wir jetzt so abgeschwiffen sind, erstmal so in das in die Filmografie von Nick Cage, weil das wird in dem Film thematisiert. Und es geht wirklich um ihn selber als Darsteller, der in mit seinem Agenten sich trifft und überlegt, was sie als nächstes Projekt machen können. Und es scheint auch so ein bisschen durch, dass da eine Geldnot herrscht und er sich dessen nicht unbedingt bewusst ist, familiäre Probleme. Und ja, sie suchen quasi den nächsten Gegner und sein Agent vermittelt ihm dann, dass er auf einer Geburtstagsparty eingeladen ist, um dort anwesend zu sein, einfach nur. Und er sagt auch noch, was soll ich denn da machen? Ich bin doch kein Clown, den man bucht. Ja, und ja, er tritt aber dann trotzdem diese Reise an.
Ja, weil er dem Hotel halt irgendwie 600.000 schuldet
Ja.
und er kriegt halt die Mille dafür, ne?
Ja. Und er fliegt dann dahin, weiß gar nicht, was so genau auf ihn zukommt. Und dort wartet dann sehnsüchtig quasi Pedro Pascal auf ihn, der aber eine Figur spielt, also der heißt Javier und der spielt da einen gut situierten, reichen Boss, wo man nicht so genau weiß, wovon, der auf jeden Fall da in einem großen, auf einem großen Anwesen wohnt und der halt auch das Geld hat, ihn einzufliegen und alles da zu bezahlen und der stellt sich aber dann auch als sehr, sehr großer Fan heraus.
Ja,
Und für den ist das eine mega Ehre, dass er seinen Lieblingsdarsteller quasi zu sich nach Hause einladen kann. Und sein Lieblingsdarsteller ist hier noch untertrieben. Ja, also
das
der ist
ist
absolut super Oberfan.
ja, das ist ganz, ganz kurz vor Stalker und ich mag dich so sehr, dass ich dich töte, mäßig so ungefähr. Also dieses Level erreicht er nicht.
Ja.
Aber man muss auch sagen, der ist ganz ohne Hintergedanken lädt er ihn nicht ein. Ne?
Ja.
Er versucht sich ja als Drehbuchautor und möchte Nick Cage halt für die Rolle gewinnen. Das ist ja so sein Überziel halt, aber weil er halt eben so dieser übertriebene Nick Cage-Fanatiker ist, da reicht
Ja,
das Wort Fan eigentlich nicht mehr aus.
genau. Also am Anfang ist das wirklich noch so, er sagt ihm, wie toll er ihn findet und in manchen Szenen und dies und das. Und im Laufe des Films entfaltet sich das immer mehr und dass man merkt, wie krass der eigentlich da drauf steht, was der so macht. Der hat so einen ganzen Sicherheitsraum voller Props.
Ey, das ist so gut, dieses Museum.
Ey, der hat ein eigenes kleines Mini-Nicolas Cage-Museum,
Wer ist da nicht neidisch?
wo dann verschiedene kleine Props und Figuren und Gegenstände aus Filmsets, die original offenbar sein sollen, dann quasi da ausgestellt sind, wäre also das schon ultra krass.
Vor allem, ich finde, die Szene ist halt so schön aufgebaut. Man muss dazu halt noch wissen, es gibt in dem Film halt noch eine zweite Ebene. Nämlich als Nick Cage dort landet, also in der Handlung soll das Mallorca sein, aber gedreht wurde das in Dubrovnik in Kroatien, dass der Javier vom CIA beschattet wird. Also er steht im Verdacht, die Tochter eines Politikers entführt zu haben. Und die denken halt, dass das der Javier ist und eine CIA-Mitarbeiterin sieht dann am Flughafen Nick Cage und denkt sich, ey, den spannen wir ein. Und das gelingt denen halt auch, so dass Nick Cage eigentlich dann da ist, um ihn auszuspionieren. Und es gibt dann halt immer so, auch als bevor er diesen Raum, dieses Museum betritt, denkt man eigentlich, dass er diese Tochter sucht halt. Und er denkt, also Nick Cage denkt, dass die da hinter diesem, in diesem Geheimraum gefangen gehalten wird. Und das ist dann auch so ganz ernst von ihm gesagt. So. Und Pedro Pascal sagt dann ja auch noch so: Ja, ey, das wird unsere Beziehung auf ewig ändern. Bist du sicher, dass du das
Wenn du
wissen
siehst,
willst?
was da drin ist, dann wird das auf jeden Fall deine Sichtweise ändern.
Ja,
Also.
genau. Und da gibt es da so ganz viele Andeutungen so darauf, wo man so denkt, ja, okay, sagt er dem das jetzt? Weil der Zuschauer weiß da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob das stimmt oder nicht. Das wird auch noch vom Film so im Offenen gelassen. Und ja, dann macht er halt auf und dann geht's da in dieses
Ja. Und das,
Übermuseum.
aber das, das Schöne an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass die beiden, die sich dann treffen und dann anfangen, sich zu befreunden, in Gesprächen und in Filmgesprächen merken, die, da wird sehr, sehr viel, die beiden einfach nur in der Szene gezeigt, wie die sich besser kennenlernen, über Filme reden und verschiedene Sachen erleben. Und trotzdem wird dann Nicolas Cage quasi in seinem Hinterkopf immer schon den Gedanken platziert haben, der ist böse, der Mann, so der hat jemanden entführen lassen und so weiter. Und diese Ambivalenz, auch wie Pedro Pascal das alles spielt und wie der den anguckt, finde ich super stark.
Vor allem, man muss dazu auch sagen, der Charakter von Pedro Pascal, der strahlt 0,0 Böswilligkeit oder Aggression aus. Das ist ja so ein.
Der kann aber auch ernst gucken in
Der
manchen
kann auch
Szenen.
ernst gucken, aber der kommt ja nie von so einem Place of Evil, sondern.
Ja.
Der ist ja immer, das ist so voll das Seelchen eigentlich, ne?
Sagt er ja auch eigentlich.
Genau, und auch Nick Cage sagt ja auch am Anfang zum CIA: Ey, ihr habt den Falschen. Ich habe hier mit meinen schamanischen Schauspieltechniken, Fähigkeiten, kann ich in die Seele gucken.
Ja.
Und was er wohl übrigens auch früher in Interviews gern mal gesagt hat, dass er irgendwie seinen
Ach so.
Schauspielstil schamanisch, schauspielerisch
Okay,
irgendwie
hat er es
nennt.
selber eingebaut wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ja, der lässt sich dann aber natürlich doch davon überzeugen, dass das dem nicht so ist. Aber ich finde auch, es kommt eigentlich null rüber und die beiden harmonieren wirklich wunderbar, weil die beide halt auch so eine naive.
Das sind liebenswerte Dummköpfe.
Ja, genau, liebenswerte Dummköpfe, genau das halt.
Ja,
Und
total.
man merkt halt auch wirklich, dass es bei denen direkt klickt irgendwie. Also
Ja.
über diese Filmschiene, also dass er halt so ein großer Fan ist und beide auch wirklich Cineasten sind, da kommt dann natürlich dann auch irgendwann die Frage aller Fragen: Was sind deine drei Lieblingsfilme, die sehr cool beantwortet wird von. Also weil Pedro Pascal sagt dann auf Platz 1, cooler Pick, Im Körper des Feindes, Face Off, also ein
Ja.
Nick Cage-Film. Auf Platz 2, das
Wu
kann.
ist auch ein Meister.
Und Wu ist auch ein Meister, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Auf Platz 2 das Kabinett des Dr. Caligari,
Ja.
womit der Nick Cage halt total abholt, weil man hat schon
Mich
vor.
auch, da ging mir das
Ja,
Herz auf, wirklich.
der ist auch.
Jedes Mal, wenn das irgendwo erwähnt wird, dieser Film,
Ey,
ach,
mit
das ist
alten
einfach
deutschen Kino
toll.
müssen wir uns eigentlich auch hier mal mehr beschäftigen, weil der ist
Ja.
wirklich überragend, der Film. Und
Ja, der wird irgendwann auch kommen.
worth to mention auf jeden Fall. Jedenfalls geht da auch eben Nick Cages Herz auf, weil. Man hat vorher schon erfahren, der redet da halt mit seiner Tochter drüber. Also der hat da auch ein nicht so leichtes Verhältnis mit seiner Familie, also weil er so sehr egozentrisch halt mit seinem Schauspieldasein, seiner Krise halt irgendwie umgeht. Und man erfährt, dass er seine Tochter dazu gezwungen hat, diesen Film zu gucken. Und die ist halt ein Teenage Girl und fand den Film natürlich 0,0 interessant. Aber genau, da weiß der Zuschauer dann schon, mit der Antwort holt Pedro Pascal ihn ab. Und auf
Und
Platz 3.
jetzt kommt nämlich die Frage aller Fragen. Was ist dein verfluchter dritter Lieblingsfilm, Nicolas Cage?
Das sagt er. Und dann ist die Antwort Paddington 2.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe mir die Paddington-Filme, ich wusste, dass die existieren, aber ich habe mir die erst angeguckt, nachdem ich Massive Talent gesehen habe, weil ich dann wissen wollte, ist es wirklich so, dass der so gut ist. Und was soll ich sagen? Teil 1 und 2 sind wirklich überragend gut.
Ja, also sind wirklich schöne Filme.
Ja.
Ich finde vielleicht sogar den zweiten besser als den ersten.
Deswegen wird er hier auch so
Ja,
prominent
also,
genannt.
aber ist ja auch eine
Ja,
subjektive.
natürlich, natürlich. Und Nick Cage glaubt ihm das ja am Anfang nicht und dann gucken die beiden den Film und beide heulen am Ende.
Doch, der glaubt ihm das schon, oder?
Nee,
oder
nee, nee, der sagt zuerst, was, Paddington 2, das ist deine Wahl. Dr. Caligari und daneben stellst du Paddington 2 und dann gucken die den und dann heulen die beide und dann, der ist wirklich gut, der Film. Und ja, Pedro Pascal, hab ich dir doch gesagt. Ja, aber dann, Micky, ist die Frage, was sind deine Top 3 Filme?
Das ist, kann ich so nicht beantworten.
Ich weiß, also, das ist eine unmögliche Frage. Aber stell dir mal vor, jetzt käme so ein krankes Schwein rein, hält dir eine Knarre an den Kopf und sagt, nenn 3 Titel oder Ende.
Boah, das ist wirklich, wirklich schwer. Vor allen Dingen, der müsste ich ja erstmal, darf man dann Gegenfragen stellen? Kann man das auf Genre eingrenzen?
Nee, das es ist halt alles schwierig. Sein.
Ja, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das, ja, kann ich nicht beantworten. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Ich müsste erstmal diskutieren. Dann würde ich sagen, hey, lass uns erstmal reden.
Ja. Zählen Franchise-Filme dazu?
Ja. Das ist wirklich, also 3 von Tausenden. Ne?
Ja.
Ja, ja.
Ich finde auch, da müsste man, also wirklich.
Wenn ich dir die Frage zurückgeben darf.
Ja, ey, ungefähr, ne? Also, same answer. Also es ist wirklich schwer bis unmöglich und das würde sich wahrscheinlich auch irgendwie ändern, wann man gefragt wird und so. Mhm. Ey, wirklich schwer. Also ich habe halt, als wir den Film geguckt haben vorhin und das gefragt wird, habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht und bin aber sehr schnell auch irgendwie dazu gekommen, ja, ey, das könnte ich nicht sagen. Ich könnte nicht sagen, was der beste Film ist, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich unmöglich. Ich würde mir dann vermutlich auch irgendwie versuchen, das so über Genres zu begrenzen, dass man sagen würde, ey, Top 3 Horrorfilme. Das wäre schon nearly impossible. Das wäre schon schwierig. Aber es wäre wirklich sehr, sehr schwer. Also ich weiß, ich hatte eine Zeit, früher habe ich immer gesagt, mein Lieblingsfilm ist Oldboy, der südkoreanische. Mhm. Und Adams Äpfel hatte ich auch immer eine Zeit lang hochgelistet dabei. Mhm. Finde ich auch nach wie vor
so. Wenn ihr mehr über Adams Äpfel wissen wollt, müsst ihr in den Folgen ein bisschen zurückblättern.
Genau, nämlich namentlich Folge 1. Boah, übrigens, du musst dir den neuen Anders Thomas Jensen Therapie für Wikinger angucken.
Ja.
Lohnt absolut. Der läuft ja. Ah, gut, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, läuft er nicht mehr im Kino, aber geht auch nach alle nach draußen. Der lohnt wieder mal extrem. Ja, aber es ist wirklich eine unmögliche Frage im Grunde. Ich wüsste es wirklich nicht. Wäre schwer zu sagen. Dann wären ja auch irgendwie so Sachen wie, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, Herr der Ringe oder die erste Star Wars Trilogie, die ich als Kind halt wirklich komplett geliebt habe. Wo auf jeden Fall das meine Antwort gewesen wäre, kann man ja auch nicht mehr so sagen.
Ist notiert.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, keine Ahnung, da müsste ich mal vielleicht in mich gehen und irgendwann nach Monaten im Exil, im Wald, im Kloster dann mit einer Antwort kommen, nachdem man monatelang nachgedacht hat. Unmöglich zu beantworten.
Und in der Zeit könntest du auch keine neuen Filme gucken.
Und in der Zeit, genau, weil das würde dann ja auch noch alles nur durcheinander
erschüttern.
Ja, das geht nicht. Ja.
Ja, also wir sind jetzt in dem Setting, der ist auf die Villa, kann man sagen, auf diesem Anwesen,
was auch immer.
Ja. Verbringt eine tolle Zeit mit dem, hat aber gleichzeitig den Auftrag, da eine gefesselte Geisel irgendwo zu finden.
Ja.
Und ist da so quasi auch im Undercover-Modus gleichzeitig unterwegs. Er sagt auch an einer Stelle ganz schön, okay, ich mache einfach 2 Jobs.
Ja.
Ja, da gibt es halt sehr, sehr viele auch Situationskomik. Ne?
Ja.
Auch selbst wenn er dann einfach nur zum Beispiel irgendwo sich in so ein geheimes, in einen geheimen Büroraum schleichen soll, dann über sein Headset Anweisungen vom CIA bekommt und sich dann tollpatschigerweise mit einem Betäubungsmittel selber an die Stirn fasst, weil er nicht darüber nachdenkt und dann gelähmt und sabbernd über einen Fenstervorsprung sich ins nächste Fenster hieven muss. Also da sind schon witzige Momente auch drin.
Absolut, weil er da ja auch eben nicht der allsouveräne Actionstar ist, sondern wirklich ein dopey, narzisstischer Schauspieler, der da halt irgendwie so reingeraten ist eh gerade noch so seine Sinnkrise hat und dann halt eben vom CIA noch dazu genötigt wird,
Mal
die
eben eine Geisel
Drecksarbeit
zu
zu machen.
befreien, ja.
Genau.
Und ja, der hat ja auch irgendwie, man könnte das formulieren mit, der hat einen neben sich laufen. Der diskutiert nämlich auch schon mal mit seiner Persona aus Wild at Heart.
Ja, also so sieht er zumindest optisch aus,
Genau,
ne,
also
mit
da
der.
sitzt Quill, dann sieht
Wobei
man so
das nicht die gleiche
Szenen,
Jacke ist.
ja, dann sieht man
Wild at Heart
Szenen.
ist Schlangenleder. Sie ist
Okay.
Ausdruck meiner Individualität.
Okay.
Ja.
Haben die nicht bekommen?
Weiß ich gar nicht.
Da sitzt er im Auto, fährt irgendwo hin und diskutiert quasi mit einem neben sich sitzenden zweiten Nicolas Cage in einer anderen Zeitebene.
So sein junges Ich.
Ja, also so ein bisschen zwiegespalten ist er schon.
Ja.
Na, also, ja, also der hat ein bisschen eine Sinnkrise. Der Javier will den eigentlich nur was Gutes anbieten. Hat tatsächlich, wie sich herausstellt, ist er gar nicht böse.
Ja.
Aber er weiß auf jeden Fall, dass in seiner Familie solche Sachen laufen, hält sich aber da raus.
Genau. Ne, weil der natürlich halt auch Angst hat von den Konsequenzen, wenn er denen den Rücken
Ja,
kehrt. Da sagt er ja auch
genau,
irgendwann,
ja.
dass der erschossen wird. Und deswegen geht er ja auch keine Beziehung da mit seiner
Gabriella.
Assistentin slash Flamme ein, halt, weil der Angst hat, dass die der was antun.
Ja.
Was ja auch nochmal zeigt, was der eigentlich. Also, ne, das ist ja wirklich echt ein lieber Kerl so.
Genau.
Ja, ein Meme hat der Film auch gespawnt.
Ja.
Nämlich, man kennt es vielleicht, wo die beiden im Auto sitzen und Nicolas Cage so bedröppelt zu Pedro Pascal rüberguckt und Pedro Pascal mit so ein bisschen wahnsinnigen
Ja,
Lächeln
super krass.
zurücklächelt. Also da haben die beiden halt vorher LSD genommen, um am Drehbuch zu arbeiten. Also da ist es schon so weit, dass Nick Cage gesagt hat, ja, ey, dein Drehbuch ist gut, aber um noch irgendwie mit ihm Zeit zu verbringen, ködert er ihn damit, ey, lass uns selber eine Geschichte schreiben. Und dann kommen die irgendwann auf die
Ja.
grandiose Idee, ja, ey, lass doch alles abrufen, was das Kosmos uns zu bieten hat.
Ja.
Let's take LSD.
Göttliche Eingebung.
Ja.
Ja, aber das ist auch eine super Sequenz, wo die beiden auch als Buddies irgendwie dann durch die Gegend fahren und vermeintlich verfolgt werden.
Ey, diese Paranoia-Szene ist auch großartig.
Also, nehmt keine Drogen.
Seriously, don't do it!
Ja. Also die beiden sind dann so verballert, die zeigen dann im Endeffekt irgendwo setzen die sich hin und dann wird auch noch ganz, ganz toll in der Metaebene, während die beiden da rumlaufen und sich hinsetzen, wird noch darüber von denen referenziert und gesagt, ja, nee, Filme, wo sich einfach nur zwei Typen die ganze Zeit über Filme unterhalten oder irgendwo blöd rumsitzen, die kann ich gar nicht leiden. Das wird gleichzeitig gemacht. Das ist so on point, das ist
Ja,
super.
ist auch richtig geil, weil irgendwann kommen die ja auch auf das Thema Entführung zu sprechen und das ist eigentlich eine Idee vom CIA, dass
Ja.
der darüber reden soll, wie er, also dass da diese Entführung reinkommt, damit sich Pedro Pascal vielleicht irgendwann verplappert, wo der ja noch sagt, ey, nee, das passt doch gar nicht in diesen Film hinein, bla bla bla.
Ja.
Und dann kommt das ja irgendwann auch in diesem Film halt zum Ende hin, gibt es dann ja wirklich
Ja.
noch die Verfolgungsjagd und die Entführung ja direkt von Anfang an auch.
Ja.
Aber das läuft da halt richtig, richtig cool zusammen.
Also wirklich, also da gibt es viele schöne Kreisschließungen am Schluss. Auch
Ja.
Paddington 2
Den er am Ende
wird
noch
ja
mit der
am Ende
Tochter
nochmal
guckt.
aufgegriffen,
Ja.
weil am Ende, um das jetzt eben kurz abzurunden, gibt es dann also nochmal eine Szene in der Familie. Die sind alle wieder angekommen sozusagen und er sagt dann, lass uns doch zusammen einen Film gucken und die Tochter darf den Film aussuchen. Und sie sagt, nee, wirklich jetzt, ehrlich, ich darf aussuchen und nicht du. Kennst du schon Paddington 2? Und dieser Blick ist auch unbezahlbar. Also ist auch eine sehr schöne Szene.
Ja,
Feel good Moment.
absoluter
Also.
Feel-Good-Film. Gute Laune hoch 10. Also der
Ja.
hat mich wirklich begeistert, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Man muss
Ja.
dazu auch sagen, ich wüsste nicht, mit welchem anderen Schauspieler das so gut funktionieren würde wie mit Nicolas
Ja,
Cage.
weil er auch so viele unterschiedliche Sachen gemacht hat, ne?
Ja, und als Figur ja auch oder als Person ja auch wirklich interessant ist, ne? Also der hat ja auch
Absolut.
seine ganzen komischen Sachen, die man so von dem auch in Interviews hört oder so vom Lifestyle, so Sachen, die der sammelt oder halt seine Vorlieben halt, ne, ja, großer Elvis-Fan zum
Ja,
Beispiel
ja.
und halt auf jeden Fall ein ein schräger Vogel und so eine Künstlertype halt auch irgendwie
Ja.
durch und durch.
Ich finde das auch wirklich bemerkenswert und gut. Sollte man wirklich da dem zugute halten, dass der sich, als er angefangen hat, Filme zu machen oder als Darsteller zu arbeiten, dass er sich eben nicht auf seinen Onkel irgendwie verweisen lassen hat. Und zwar Francis Ford Coppola, ne, der zu der Zeit ja schon ein großer, namhafter Regisseur war, ne? Der Pate, ne? Und da hat er auf jeden Fall sich, da hat er sich von distanziert und wollte nicht mit dem Namen Coppola dann antreten. Und ich finde, das ist auch schon eine coole Nummer,
Ja,
allein als
definitiv nicht
sich
selbstverständlich.
einfach zu sagen, nee, ich mach das selber.
Ja. Der hat den Namen Cage, hat er ja von einem Comic-Helden sich geklaut, von Luke Cage.
Ja, das, genau, der ist ja auch Marvel oder weiß gar nicht aus
Riesengroßer
welchem Universum, aber der ist auf jeden Fall großer Comic-Fan.
Comic-Fan. Der hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass für den Comicbücher die Mythologie der Moderne sind. Und also der nimmt das auch definitiv ernst, das Thema. Deswegen war der auch so erfreut, dass der, um nochmal jetzt auf Ghost Rider zu kommen, das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Ghost Rider nämlich einer seiner Lieblingscharaktere gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar ein Ghost Rider-Tattoo hatte. Aber das kann nicht wahr sein, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber eben, riesengroßer Comic-Fan und. Es ist schon eine coole Aktion, dass der den Namen halt nicht hat für sich arbeiten lassen, sondern dass er gesagt, ja, ey, ich
Genau,
möchte
finde ich
das
auf jeden Fall
wegen
cool.
meinem Schauspiel machen und nicht, weil ich hier irgendwie ein Coppola bin. Weil er dann ja auch, glaube ich, schon dritte Generation Coppolas im Filmgeschäft ist. Also es ist
Ja.
sein Onkel einmal und ich weiß gar nicht, ob davor dann halt nochmal was war. Ich meine, gelesen zu haben, dritte Generation von Coppolas, die halt irgendwie im Film sind.
Ja gut, Sofia Coppola ist ja noch,
Ja,
ne?
ey, hier, Lost in Translation, ne? Der war wirklich mehr gut. Gut, der hat noch mehr gemacht natürlich, ne? Auch eine bekannte
Ja.
Regisseurin.
Nö, nee, aber ich finde das gut. Also ich sag mal, ja, bei Charlie Sheen ist das ja so ähnlich, ne?
Stimmt. Wobei Martin Sheen, sein Vater, auch diesen
Ja, aber
Sheen-Namen hat.
das ist so ähnlich, aber genau umgedreht. Der heißt ja eigentlich nicht Sheen.
Ja, der heißt Esteves.
Genau, der heißt eigentlich Carlos Estevez und hat sich dann Charlie Sheen. Also das ist genau umgedreht, aber ist
Ach, der hat sich
ja.
dann Charlie Sheen genannt, weil sein Vater auch schon diesen Sheen-Namen
Genau.
hatte. Ach, okay, das wusste ich
Der
nicht.
konnte sich aber das auch, weil der Vater wirklich auch der Vater ist, Martin Sheen, hatte der die Möglichkeit auch.
Ja.
Ne? Das ist jetzt kein Künstlername in dem Sinne.
Sein Bruder hat es nicht gemacht, Emilio
Genau.
Estevez.
Ja, genau.
Ich muss mir unbedingt nochmal mit dem Loaded Weapon angucken.
Ja.
Der ist auch so in Vergessenheit geraten, der Film. Und das war auch einer meiner Lieblings-Spoof-Filme früher.
Ja, ich habe den aber irgendwann später nochmal geguckt.
Ja.
Ich weiß nicht, 2010 herum, irgendwann muss das gewesen sein. Da hatte der irgendwie ein bisschen an Glanz
Ja,
verloren.
okay.
Das hatte ich das Gefühl, hat er nicht mehr so gut funktioniert wie in den 90ern.
Ja.
Ja. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, insgesamt ist Massive Talent eine Liebeserklärung und eine Hommage an Nicolas Cage an sich. Und ich finde es super cool, dass der dann da auch partizipiert hat und sich so freigibt. Ne? Also der spielt ja auch wirklich dann einen unter Drogen gesetzten Typen, der über den Boden kriecht und seine Beine nicht bewegen kann und sowas. Ne? Und gleichzeitig auch so einen Narzissten, der immer übertreiben muss und selbst in dem Moment, wo der eine Pistole an den Kopf gehalten kriegt, dann noch einen Filmdialog zitiert.
Wobei das ist da natürlich, der hat da
Ja.
Todesangst und macht das so als
Ja.
Ablenkung halt auch, ne? Aber
Ja.
das ist genau das, was der am Anfang, der sucht nämlich dringend eine Rolle. Und da hat David Gordon Green, dessen Ananas Express wir schon besprochen hatten, ja so einen kleinen Cameo-Auftritt. Und da textet er in so einem Café halt so ziemlich übertrieben zu und macht so voll die dramatische Darstellung. Und ich glaube,
Ja.
allen Anwesenden außer ihm selbst war es mega peinlich. Ja.
Ja, da kann man die Reaktion, ach du Scheiße, in verschiedene Richtungen deuten.
Ja, definitely. Ja. Sehr cooler Film.
Ja,
Gute Laune Ding.
macht Spaß.
Watch it.
Genau.
Und auch eigentlich überfällig, dass wir mal Nick Cage hier im Podcast erwähnen.
Nick fucking Cage.
So nämlich. Nie weg war er. Der hat wirklich viele, also
Ja, der
super
hat
viele Filme
schöne
gemacht,
gute
ey.
Sachen gemacht. Und dieser hier, die Harmonie auch zwischen Nicolas Cage und Pedro Pascal ist super. Sehr, sehr viele tolle Szenen. Und auch beim Wiedergucken hatte ich jetzt wieder richtig Spaß, der ganzen Sache zu folgen. Und auch wenn dann dieses ganze Drogenbaron-Entführungsding irgendwie so reinkonstruiert ist, das ist trotzdem alles sehr, sehr witzig gehalten.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und ja, gefühlt war das jetzt mehr ein Nick Cage Special als ein Massive Talent, aber der Film gibt's halt auch einfach her, weil im Grunde ist der Film Promotion für Nick Cage.
Ja, ist das genau. Und da, ich glaube, da wird auch gar kein Hehl draus gemacht. Also,
Nö, 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 gar nicht.
da,
Das
ich
ist
glaube, entweder hat man sich vorher mit Nicolas Cage beschäftigt und stößt dann da drauf oder umgekehrt. Ne,
ja.
wenn man den Film zuerst sieht, dann will man mehr wissen.
Ja.
Aber ja, ist auf jeden Fall von mir eine klare Empfehlung. Und ja, vielleicht gibt es ja von euch noch Filmempfehlungen zu Nicolas Cage.
Immer her damit.
Es mag ja durchaus sein, dass wir irgendwas noch nicht gesehen haben, was erwähnenswert ist.
Welchen ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, aber gucken möchte, wäre Joe.
Ist das aber nicht mit so einem Riesenaffen?
Nein, das ist, glaube ich, ein anderer Joe. Und auch nicht zu verwechseln mit dem Joe aus den 70ern, den ich dir auch mal, glaube ich, irgendwann mal ausgeliehen habe. Wo Susan Sarandon da am Anfang halt diese Drogentochter spielt. Nein, das
Nee,
war.
das ist aber auch nicht in Nicolas Cage
Nee, nee, nee,
gewesen.
nee. Das ist wirklich ein Film von 2013, der auch von David Gordon Green ist. Und deswegen hat Nicolas Cage hatte da nämlich viel Spaß beim Drehen. Und deswegen haben die hier ein Cameo von David Gordon Green halt reingenommen. Weil ursprünglich im Skript wäre es wohl halt natürlich der Almighty Quentin Tarantino gewesen, dem
Okay.
Nicolas Cage hinterher läuft, um unbedingt eine Rolle bei dem zu bekommen. Von dem er auch im echten Leben übrigens ein Fan ist. Aber genau deswegen war es David Gordon Green. Und da habe ich mir gedacht, ja, ey, diesen Joe-Film, den müsste ich mir mal angucken, weil den habe ich auf jeden
Ja.
Fall noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ey, das ist halt auch echt so ein Ding, die ganzen Filme, weil der produziert halt wirklich für so einen Star dieser Größenordnung extrem viel. Und auch wirklich Projekte, die ein bisschen abseitig sind, ne? Also ich fand zum Beispiel auch cool, dass der hier, Willy's Wonderland, ist ja auch irgendwie so eine Nummer. Oder
Ja,
Mandy, da hat er ja
absolut.
durchaus kleinere, also ne, so
Absolut.
unbekanntere Produktionen oder
Genau.
Regisseure genommen, wo er einfach überzeugt war, dass die Sachen cool sind. Pig war auch so ein ganz weirder Film.
Ja, da sind viele seltsame Picks inzwischen dabei, die der sich gönnt.
Ja.
Ja, ich glaube, der kann sich das aber auch leisten, da so ein bisschen picky jetzt zu sein und muss eben nicht mehr jede Rolle spielen,
Ja,
die ihm
obwohl er es gefühlt
angeboten wird.
tut.
Obwohl er dann trotzdem Bock immer drauf hat, ne?
Welcher noch cool war von den neueren? Also der Film war jetzt nicht perfekt, aber seine Darstellung war sehr cool. Der Renfield-Film, wo er Dracula spielt.
Ja.
Also da merkt man
Ja.
auch, er hatte mit der Rolle richtig, richtig viel Spaß.
Genau.
Und
Ja.
passt. Also der Film hatte so, der war in Ordnung, fand ich.
Ja.
Hatte aber auch seine Schwächen. Aber Nick Cage ist auf jeden Fall ein Pluspunkt in dem Film.
Ja, definitiv.
Ich denke, wir sind am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören. Habt viel Spaß
Genau.
mit
Lass
dem
uns mal wieder über
Resttag.
Filme reden.
Und nächste Woche gibt's Nachschlag.
Alles klar, bis dann.
Tschö.